was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche an diesem Freitag, den 16. August. 2024 ist das Superwahljahr. Die EU-Wahl ist schon geschlagen, im Herbst folgen dann noch Nationalrats- und Landtagswahlen. Um den Überblick nicht zu verlieren, hat VN-Politikchef Michael Prock eine Vorarlberger Demokratiefibel geschrieben. Mit ihm spreche ich jetzt über die Motivation hinter seinem Werk und wie er die aktuelle politische Lage im Land einschätzt. Ja, danke Michael für deinen Besuch bei uns im Studio.
Ja, gerne. Hallo.
Hi. Eigentlich bist du Journalist und beschäftigst dich für die Vorarlberger Nachrichten täglich mit der Politik, die im Land so vorangeht. Nun bist du jetzt aber unter die Autoren gegangen. Du hast uns heute hier dein neues Buch mitgebracht. Die Vorarlberger Demokratiefibel. Wie kam es dazu, dass du jetzt unter die Autoren gegangen bist?
Die Nina Winkler vom Verlag Edition V und ich, wir haben uns mal unterhalten, letzten Sommer schon, eigentlich ganz zwanglos über Politikverdrossenheit, über jugendliches Engagement in der Politik, über Erstwählerinnen und Erstwähler. Einfach ein nettes Gespräch und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, man könnte doch jungen Menschen vor allem ein Instrument in die Hand geben, um im Superwahljahr, das wir heuer haben, gut informiert wählen gehen zu können. Und so ist dann die Idee zu diesem Buch entstanden und das hat sich dann entwickelt und entwickelt und entwickelt und das ist das Ergebnis.
Ein Ergebnis langer Arbeit. Was unterscheidet denn die Arbeit eines Redakteurs besonders von der Arbeit des Autors?
Wir sind im Tagesgeschäft, Tageszeitung. Das heißt, jeden Tag eine Geschichte, am nächsten Tag ist die Geschichte schon wieder alt und eine neue Geschichte. Und mit einem Buch ist es wie mit einer, wie mit einer Masterarbeit oder etwas Ähnliches. Man beschäftigt sich ja lange mit einem Thema, was total Spaß macht und kann das zu Papier bringen und arbeitet dran. Und das Ergebnis liegt dann doch sehr lange da, im Gegensatz jetzt zur Tageszeitung, die dann am nächsten Tag schon wieder neu auf dem Tisch liegt, hoffentlich.
Heißt im Umkehrschluss, man kann sich viel tiefgehender mit Themen beschäftigen, als man das vielleicht für die Tageszeitung machen kann.
Ja, also wenn man das Buch einem Thema widmet, sicher. In diesem Buch ist es ja eigentlich ein bisschen Tageszeitung in Buchform. Wir haben versucht, gemeinsam die Themen so knapp und einfach wie möglich zu halten. Alles, was irgendwie mit dem Staat, mit dem Land, mit der EU zu tun hat, zu erklären. Es ist ein Nachschlagewerk, kein wissenschaftliches Buch, kein Roman. Nichts, was man von vorne bis hinten liest, sondern einfach, was einen interessiert, schlagt man nach.
Querlesen.
Genau, man kann durchblättern. Die Kandidatinnen und Kandidaten der Landtagswahl werden vorgestellt, die Nationalratsabgeordneten, was machen die den ganzen Tag und so Geschichten. Und von daher haben wir uns jetzt nicht mit einem Thema explizit tiefer beschäftigt, sondern versucht, eine Zusammenfassung zu liefern für alles, was man braucht, um über Österreich, Vorarlberg und die EU Bescheid zu wissen.
Und was macht mehr Spaß, die Arbeit als Redakteur oder die als Autor?
Wenn ich jetzt das Falsche sage, sitze ich zum letzten Mal hier. Nein, es macht beides Spaß natürlich. Beides ist Schreiben, beides ist Recherchieren und solange das dabei ist, mache ich es gerne.
Du hast schon gesagt, dein Buch spricht vor allem junge Wählerinnen und Wähler an, Erstwähler. Warum? Weil einfach wenig Informationen für die Zielgruppe da sind und weil es vielleicht auch einfacher die Leute abholt, als manche andere Informationen sind?
Ich glaube nicht, dass es einen Mangel an Informationen gibt, auch nicht für Erstwählerinnen und Erstwähler oder junge Wählerinnen und junge Wähler. Es ist nur ein weiteres Angebot und es ist ein Angebot, das alles zusammenfasst. Also wer sich bisher, das gilt übrigens auch für ältere Menschen, die sich bisher nicht so sehr für Politik interessiert haben, für die ist das Buch genauso interessant, weil es einfach einen Überblick bietet über alles, über den Staat, über die Wahlen, die wir haben und hatten. Und ja, ich denke, damit kann man mit einem Buch oder einem Nachschlagewerk ziemlich viel lernen über Österreich.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil geht es vor allem um das politische System. Wie viel Wissen muss ich denn mitbringen, um das Buch lesen zu können, um nachschlagen zu können? Du hast jetzt schon gesagt, auch wenn ich vorher mit Politik nicht so wahnsinnig viel am Hut hatte, kann ich da reinschauen. Das heißt, eigentlich braucht es kein großes Vorwissen.
Genau, also lesen können wäre gut.
Ja.
ansonsten haben wir übrigens, muss ich kurz Werbung machen, das Vorhin Politik habe ich einen Podcast gemacht, der ähnlich konzipiert ist wie das Buch, einfache Erklärungen über die Politik in Österreich, EU und Vorarlberg. Es ist wirklich ein, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Anfängerinnen- und Anfängerbuch, aber zum Einstieg ideal. Mhm. Allerdings haben mir schon viele Kolleginnen und Kollegen gesagt, die sich, wie ich, seit Jahren intensiv mit Politik auseinandersetzen und mit den Funktionsweisen des Staates, dass sie vieles wieder in Erinnerung gerufen bekommen haben durch dieses Buch.
Mhm. Also ein Nachschlagewerk für jeden und jede.
Genau.
Was macht das politische System in Österreich denn besonders in deinen Augen?
Wenn ich jetzt sage Demokratie, ist es sicher nicht falsch. Es ist jetzt keine Einzigartigkeit, aber wenn man sich in der Welt so umblickt, dann ist Demokratie doch ein hohes Gut. Und wir vergessen oft, dass wir wählen können und dürfen, dass wir, dass unsere Vorfahren sehr hart dafür gekämpft haben, dass wir unsere Meinung frei äußern dürfen, dass wir wählen gehen können und dass wir in einer Demokratie leben. Und ich glaube, das macht nicht nur das österreichische System, aber auch Österreich besonders.
Mhm. Ich habe schon mehrfach gesagt, du sprichst vor allem junge Wählerinnen und Wähler an. Die sind natürlich auf Social Media unterwegs, kriegen dort von diversen Parteien Informationsangebote über die eigenen Wahlprogramme, über Ideen, die sie für das Land und die Leute umsetzen möchten. Es kursieren aber auch auf Social Media immer wieder diverse Falschinformationen, sogenannte Fake News. Ist das Buch jetzt etwas, was dem gegenübersteht und deshalb vielleicht etwas ist, was deshalb gerade junge Leute anspricht, weil sie dort die Informationen, die sie auf Social Media erhalten, verifizieren können?
Es ist kein Faktencheck, was ja, also es geht nicht Fake News auf die Schliche, aber es ist tatsächlich ein Instrument, um in der Quellenkritik sattelfester zu sein, um zu wissen, kann das überhaupt stimmen? Wer ist der Verfassungsgerichtshof, wird erklärt, wie entsteht eine Regierung, wer bestimmt uns, wer bestimmt über unser Leben. Und mit diesem Wissen kann man sicher Quellen und Nachrichten an sich und Pseudonachrichten besser einschätzen und auf den Wahrheitsgehalt abklopfen.
Mhm. Du sagst immer wieder, Demokratie lebt davon, dass Menschen sich beteiligen. Was meinst du damit genau? Muss jetzt jeder einer Partei beitreten, damit er politisch aktiv ist? Oder was möchtest du damit
sagen? Wir haben in Österreich tatsächlich die Situation, dass wenn man sich weiter oben beteiligen möchte, früher oder später einer Partei beitreten muss, was viele abschreckt. Was ich übrigens für falsch halte, finde Parteien immens wichtig und die leisten gute Arbeit. Aber das ist für viele eine zu hohe Hürde. Sagen wir, in der unteren Verwaltungsebene, klingt jetzt technisch, also in den Gemeinden und in Schulen auch, das ist keine Verwaltungsebene, aber auch in Schulen, in Betriebsräten, also in Firmen, in Unternehmen, da kann man sich überall beteiligen und muss sich keiner Partei bekennen. Mhm. Es gibt eben das Schülerparlament zum Beispiel. Dann gibt es Beteiligungsprozesse in Gemeinden, wenn es nur um die persönliche Betroffenheit geht, wenn es um ein Straßenbauprojekt oder ganz klassisch Zentrumsgestaltung, gibt es Bürgerbeteiligungsprozesse. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Wichtig ist, dass man es macht, weil wer macht es sonst, wenn nicht wir Bürgerinnen und Bürger? Die Demokratie lebt davon, auch die Politikerinnen und Politiker sind Bürgerinnen und Bürger und die beteiligen sich. Das können wir alle und umso mehr das tun, umso besser.
Das heißt, das treibt dann die ganze Entwicklung des Landes voran.
Genau, und umso mehr Stimmen gehört werden und umso mehr Stimmen sich beteiligen, umso breiter ist dann der Konsens, also umso mehr Stimmen dann zu. Umso mehr verschiedene Schichten sich an der Demokratie beteiligen, umso mehr werden repräsentiert und fühlen sich repräsentiert.
Ja, vollkommen logisch. Wir haben es gerade schon eingangs angesprochen, wir befinden uns im Superwahljahr. Europawahl liegt bereits hinter uns, wir haben jetzt noch die Nationalratswahl, die folgt und noch die Landtagswahl. Wie geht's dir, wenn du daran denkst?
Und im März noch die Gemeindewahl nicht
vergessen. Die kommen 2025, stimmt, richtig.
Also es kommen noch einige Wahlen. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin Politikredakteur mit Leib und Seele. Für mich sind Wahlen was ganz Schönes, wenn auch viel Arbeit. Ich glaube, wir haben besondere Wahlen vor uns, da die letzten Jahre oder Legislaturperiode, wie man so schön sagt, also die letzte Regierungsperiode, sehr viel passiert ist. Mhm. Corona, Ukraine, Teuerung. Und das macht diese Wahl, vor allem die Nationalratswahl, aber auch die Landtagswahl so besonders. Wie haben die Leute die Krisen überstanden? Wie denken sie über die Krisen? Ist die Regierung schuld? Ich glaube, da werden sehr viele Themen dann in diese eine Stimme hineinkanalisiert.
Es waren jetzt natürlich wahnsinnig negative Dinge, die zuletzt passiert sind. Viele Krisen, du hast es gerade schon angesprochen. Die Europawahl hatte einen recht klaren Ausgang. Oder, naja. Jetzt ist aber trotzdem, meinst du, die Europawahl war schon so ein Hinweisgeber, wo es jetzt bei zum Beispiel der Landtagswahl hingeht oder bei der Nationalratswahl? Oder muss man die Europawahl dadurch, dass sie so ganz andere Themen eigentlich mitbestimmt eigentlich separat betrachten?
Also jetzt wird es sehr glaskugelmäßig, wenn wir, man kann jetzt nicht sagen, was man von der Europawahl auf die Landtagswahl schließen kann. Das ist echt schwer zu sagen, weil durch diese vielen Krisen wissen wir nicht, ist die Europawahl eine reine Protestwahl gewesen und bei der Nationalratswahl und Landtagswahl stimmt man dann wieder anders ab, oder ist die Europawahl wirklich schon ein Trend, zeigt die Europawahl einen Trend? Das
Schwer zu sagen.
Momentan sind einige Umfragen am Laufen, wissen wir von Parteien und so. Ich glaube, das Bild wird jetzt von Woche zu Woche klarer. Grundsätzlich haben wir bei der Europawahl gesehen, dass die Wahlbeteiligung nicht in den Keller gerastet ist oder sowas. Wir haben gesehen, dass die breiten Mitteparteien weiterhin eine stabile Mehrheit haben. Und ja, wir haben auch gesehen, dass Mitteleuropa anders abstimmt wie Südeuropa zum Beispiel, was erstens keine Überraschung ist und zweitens für eine Landtagswahl völlig irrelevant. Aber
stimmt.
Aber das haben wir halt gesehen. Jetzt auf die Landtagswahl zu schließen, halte ich für schwierig, traue ich mich auch nicht und wäre nicht seriös.
Jetzt hast du schon gesagt, die breite Mitte hat immer noch eine Mehrheit. Das heißt, die Demokratie siehst du nicht in Gefahr.
Ich habe das völlig wertfrei gesagt.
Ja,
also,
ja.
Wenn die Rechte oder Linke eine Mehrheit hätte, hätte ich so gesagt. Ich sehe grundsätzlich keine Gefahr für die Demokratie. Egal, wer am Ende gewinnt. Wir haben es mit demokratischen Parteien zu tun. Ich bin keiner, der jetzt schwarz malt oder vom drohenden Faschismus spricht oder sowas. Ich glaube, wir leben in einer sehr sattelfesten Demokratie. Uns blüht kein Ungarn, wenn Herbert Kickl die Wahlen gewinnt. Traue ich mich zu sagen. Ja, also die Demokratie ist nicht in Gefahr, aber es, je nachdem, wer gewinnt, könnte sich doch einiges in der politischen Diskussion ändern zumindest.
Wie schätzt du denn den Wahlkampf im Land ein? Bei der Europawahl war er wenig bis gar nicht vorhanden. Auch jetzt merkt man davon noch recht wenig dafür, dass die Wahlen gar nicht mehr so arg weit weg sind. Meinst du, da kommt noch mehr?
Also wir merken es sehr wohl schon stark seit letzter Woche. Nämlich ist die Zahl der Medienaussendungen und der Pressekonferenzen extrem nach oben geschnellt. Während bei uns noch Urlaubszeit ist, ist jeden Tag, heute waren zwei um 11 Uhr zum Beispiel. Also es ist schon sehr intensiv geworden jetzt die letzten zwei Wochen. Nach außen, glaube ich, merkt man es noch nicht so. Aber das kommt jetzt 3 Wochen vor der Wahl, beginnt der Intensivwahlkampf. Das heißt, wir haben in der letzten Woche vor der Nationalratswahl auch die erste Woche des Landtagswahlkampfs. Da kann es sehr intensiv werden.
Überschneidungen natürlich, klar.
Warten wir noch den September ab und dann geht es richtig los.
Politik ist ja immer für all jene kompliziert, die sich wenig mit ihr beschäftigen. Dann ist das ein großes Konstrukt. Das erschwert natürlich dann die politische Teilhabe und ermöglicht es auf der anderen Seite Propaganda sich zu verbreiten. Müsste Politikunterricht in Schulen in deinen Augen vielleicht mehr Aufmerksamkeit beigeräumt werden?
Ich sage jetzt ja, eindeutig. Es ist aber einfach gesagt, also natürlich müsste es, nur es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl von verfügbaren Stunden. Und was kürzt man dann weg? Das ist das gleiche Thema wie bei der täglichen Turnstunde, die ja im ersten Moment super klingt zum Beispiel. Oder ein Fach Wirtschaft, das auch super klingt. Finanzen, ja, wir brauchen ein Fach Finanzen in der Schule. Alles schön. Wie soll das? Also man bekommt einfach nicht alles unter, außer die Schule. Die Schülerinnen und Schüler sitzen 24 Stunden pro Tag in der Schule und das will ja auch niemand. Aber grundsätzlich wäre es gut, würde es sowas geben. Wie es in der Praxis umsetzbar ist, sieht man an diversen Schulversuchen, die es ja schon gibt. Also es ist möglich. Das müssen dann die Expertinnen und Experten irgendwie hinbekommen. Ich wäre dafür.
Heißt, man muss sonst ansonsten, wenn das nicht mehr ins Curriculum passt, einfach an anderer Stelle die Jugendlichen und Jugendlichen abholen?
Ja, abholen. Jetzt bei Jugendlichen, weniger, aber insgesamt halte ich Demokratiebildung, Politikbildung zu einer gewissen Weise auch als eine Hohlschuld. Also es, man kann immer darüber reden, wie man Menschen abholt, wie man die Information zu ihnen bringt. Ja, das ist unser Job. Aber es ist auch eine Hohlschuld. Man muss eine Zeitung in die Hand nehmen, um sich über tagespolitische Geschehnisse zu informieren. Ohne geht's nicht. Oder sich halt auf Online-Plattformen erkundigen, Radio hören, TV-Nachrichten, was auch immer. Aber man muss sich aktiv dafür entscheiden, Nachrichten zu konsumieren, um tagespolitisch informiert zu bleiben. Insoweit, wir versuchen ja alles, du wie ich, Vorarlberg Online bei der VN, wir versuchen ja alles, die Nachrichten an die Frau und an den Mann zu bringen. Am Ende müssen sie aber draufklicken und lesen oder das Video anschauen. Von dem her, das darf man nie vergessen, ein bisschen Hohlschuld ist das auch, ja.
Du kennst jetzt ja auch die Medienseite, sprechen wir die ganze Zeit drüber, aber welchen Einfluss haben denn die Medien in deinen Augen auf die Meinungsbildung in Vorarlberg?
Ich glaube, das wird überschätzt. Ich glaube, das kommt noch aus den 60er Jahren, 70er Jahren, als es in allen Bundesländern, vor allem auch in Vorarlberg, diese starken Bundesländerzeitungen gegeben hat, die durchaus die eine oder andere Kampagne gefahren haben, die die Meinung nicht gesteuert oder irgendwas haben, aber zumindest eine gewisse Meinung unterstützt haben. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Man muss nicht mehr nur einem Medium vertrauen. Man sollte den Medien und professionellen Journalismus vertrauen, ja, aber man ist nicht abhängig von einer einzigen Informationsquelle. Darum glaube ich, dass dieser Effekt überschätzt wird.
Gibt es aktuell politische Entwicklungen im Land, die du besonders wichtig findest?
Besonders wichtig? Ich glaube, wir stehen insgesamt relativ gut da, vor allem wenn wir uns die vergangenen Krisen ansehen. Worüber diskutieren wir in Vorarlberg? Wir diskutieren über eine Straße, wir diskutieren über Windräder, wir diskutieren über, ja, vielleicht über die Sozialhilfe, da geht es dann schon ans Eingemachte für ein paar Menschen. Insgesamt haben wir aber auch ein sehr gutes soziales Netz. Die Arbeitslosenquote ist relativ niedrig für die Menschen, die keinen Job haben. Denen hilft das natürlich nichts im Einzelfall, aber so grundsätzlich geht es uns gut. Und solange wir über Dinge eben wie eine Straßenverbindung diskutieren, glaube ich, funktioniert Vorarlberg eigentlich relativ gut.
Was macht Vorarlberg in deinen Augen politisch besonders?
Der Pragmatismus, würde ich sagen. Wir haben kurz Herbert Kickl erwähnt, bleiben wir bei der FPÖ. Ich glaube, ein Herbert Kickl wäre in Vorarlberg gar nicht möglich.
Weil?
Und umgekehrt. Der Vorarlberger ist ruhiger, zurückhaltender, offener, internationaler, also offener über die Grenzen hinweg. Unsere größte natürliche Barriere ist Adelberg zu Österreich. Ich glaube, dass, weiß nicht, das ist aber wieder, Achtung, reines Gefühl und Erfahrung, nicht irgendwie wissenschaftlich untermauert. Aber ich denke, ob links, rechts oder in der Mitte, der ganze Populismus, den wir doch in der Wiener Diskussion und Wien umgeben, Niederösterreich und so sehen, in der politischen Diskussion auf allen Seiten, also nicht, wenn wir niemanden ausnehmen, glaube ich, da ist Vorarlberg einfach ein bisschen ruhiger, kann es sein, ruhiger, weniger aufgeregt. Und das macht es schon besonders.
Die Vorarlberger haben natürlich auch ganz andere Probleme, oder, als jetzt etwa die Menschen in Wien?
Ich weiß nicht, die Teuerung, das ist jetzt über die letzten 2 Jahre in allen Umfragen im Eurobarometer und sonst wo immer als das große Thema in Österreich gesehen wurde in der Bevölkerung, das zählt Vorarlberg genauso wie Wien. Wir haben die Energiepreise, Spritpreise-Thema, Migrationsthema wird in Vorarlberg genauso heiß diskutiert, aber vielleicht eben ein bisschen weniger emotional. Die Themen ähneln sich, bis auf die S18 zum
Beispiel. Themen, die Evergreens sind.
Ja, genau.
Jetzt schlagen wir noch einmal ganz kurz zurück den Bogen zu deinem Buch. Wer jetzt also Lust hat, sich zu informieren und gut vorbereitet in die Wahlen zu gehen, wo bekommt man denn überhaupt eigentlich dein Buch?
In jeder Buchhandlung. Also es gibt Buchhandlungen, die haben sie lagern, und andere Buchhandlungen, da kann man es bestellen. Einfach reinmarschieren, fragen, kaufen.
Und sich gut auf die Wahlen vorbereiten.
Genau, und gerne mir schreiben, wie das Buch gefallen hat.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Besuch. freue mich darüber und wünsche dir ja alles Gute.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Danke, ciao. Das Gespräch mit Michael Prock wurde aus Termingründen aufgezeichnet. Und jetzt die Geschichten, die die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in dieser Woche am meisten interessiert haben. Hier sind die V-Plus-Charts.
Die geplante Erweiterung des Recyclingunternehmens Kessler Bewegt in Nenzing erfordert die Verlegung der L190 auf eine Länge von 500 Metern. Die Firma trägt die Hauptkosten von 2 Millionen Euro für die Straßenverlegung, während das Land rund 360.000 Euro für zusätzliche Arbeiten beisteuert. Trotz Kritik wegen Rodungen sieht die Behörde Vorteile für das Gemeinwohl wie Arbeitsplatzsicherung und Verkehrsentlastung. Der neue Straßenabschnitt soll im Dezember 2023 fertiggestellt werden. Die Betriebserweiterung, die bis Herbst 2025 abgeschlossen sein soll, umfasst eine neue Mischanlage für ressourcenschonenden Recyclingbeton. Im Rahmen der Initiative Focus führte die Polizei am Donnerstagabend in Feldkirch verstärkte Kontrollen durch. Im Fokus standen Jugendgruppen in der Innenstadt. Bei den Kontrollen wurden unter anderem Nikotinbeutel bei einem 13-Jährigen sichergestellt, deren Konsum erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Die Aktion zielt darauf ab, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken und präventiv gegen Straftaten vorzugehen. Sowohl Polizei als auch politische Vertreter betonen die positive Wirkung der Initiative auf das Sicherheitsgefühl der Bürger. In Büers startete Ende August der Bau des vollautomatisierten Hotels Cube, das fast vollständig ohne Personal auskommt. Mit 29 Zimmern auf 4 Geschossen und einem 24-Stunden-Self-Check-In richtet sich das Hotel vor allem an Geschäftsreisende und Touristen für kurze Aufenthalte. Im Erdgeschoss werden 2 Restaurants eröffnen, das japanische Steakhouse Akiko Yakiniku und Oryx Smash Burger, die bereits langfristig vermietet sind. Die Eröffnung des Hotels, das von Peter Lampert, Geschäftsführer der Bateco Arc Bau GmbH, entwickelt wurde, ist für Juli 2025 geplant. Ein 13-jähriger Junge hat in Lustenau eine 60-jährige Frau in ihrem eigenen Haus mit einem Messer überfallen und im Gesicht verletzt. Der Junge drang durch den Garten in das Haus ein, bedrohte die Frau mit einem Küchenmesser und forderte Bargeld und Wertgegenstände. Anschließend floh er, konnte jedoch durch die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera schnell identifiziert und festgenommen werden. Da der Junge strafunmündig ist, kann er rechtlich nicht belangt werden. Stattdessen wird das Jugendamt tätig, um das Umfeld des Jungen zu überprüfen und mögliche Erziehungsmaßnahmen zu veranlassen, um seine Betreuung zu gewährleisten. Seit dem 3. Juli 2024 sind Tethered Caps, fest an Flaschen befestigte Verschlüsse, in der EU Pflicht. Diese Maßnahme soll das Recycling erleichtern und die Umwelt durch weniger Plastikmüll schützen. Während Konsumenten die neuen Verschlüsse oft als unpraktisch empfinden und Schwierigkeiten beim Trinken beklagen, sehen Experten wie Peter Hohlbrucker, Leiter der Abfallwirtschaft beim Gemeindeverband, Vorteile. Die Verschlüsse gehen weniger verloren und das Recycling wird effizienter. In der Produktion führten die Umstellungen zu erheblichen Kosten und Aufwand, doch langfristig könnte das neue System zu einer verantwortungsvolleren Nutzung von Plastik beitragen. Bettina Todorovic aus Hart leidet nach einer Corona-Infektion an Long-Covid, was ihr Leben massiv verändert hat. Symptome wie extreme Erschöpfung, Gedächtnisverlust und Konzentrationsschwierigkeiten belasten ihren Alltag erheblich. Selbst einfache Aufgaben sind für die einst lebensfrohe Zahnarztassistentin kaum mehr zu bewältigen. Trotz mangelnder Unterstützung seitens des Gesundheitssystems und fehlendem Verständnis in der Gesellschaft gibt sie nicht auf. In einer Selbsthilfegruppe tauscht sie sich mit anderen Betroffenen aus und kämpft öffentlich für mehr Anerkennung und Unterstützung für Long-Covid-Patienten. Ihr Ziel ist es, auf die schwerwiegenden Folgen der Erkrankung aufmerksam zu machen. Steve Meyer, Bürgermeister von Fraxern und ÖVP-Landtagsabgeordneter, hat nach einem Urteil des Landesverwaltungsgerichts sein Gehalt offengelegt. Im Jahr 2024 erhält er als Bürgermeister monatlich 5.541 Euro brutto, was netto 3.558 Euro entspricht. Das Gehalt liegt im Vergleich zu Bürgermeistern ähnlich großer Gemeinden im normalen Bereich. Meyer kritisierte das Gerichtsverfahren als unglaubliche Ressourcenverschwendung, nachdem er die Anfrage der Vorarlberger Nachrichten ein Jahr lang unbeantwortet ließ. Zusätzlich zu seinem Bürgermeistergehalt bezieht Meyer als Landtagsabgeordneter 6.116 Euro brutto, bleibt damit jedoch deutlich unter der gesetzlichen Obergrenze für öffentliche Bezüge. Armin Regler, ein Anwalt aus Bregenz, wurde auf dem Weg nach Oberstaufen durch einen herrenlosen Schuh auf einen Unfall aufmerksam. In einem Straßengraben bei Krumbach fand er einen schwer verletzten 16-jährigen Motorradfahrer, der beim Wenden von der Straße abgekommen war. Der Jugendliche war ansprechbar, aber unter Schock und klagte über starke Rückenschmerzen. Regler verhinderte, dass der Junge sich weiter bewegte und alarmierte den Notruf. Ein weiterer Motorradfahrer unterstützte ihn dabei. Kurz darauf traf ein Rettungshubschrauber ein, um den Jugendlichen zu versorgen. Regler hofft, dass sich der 16-Jährige schnell erholt. Ein Vorschlag von Umweltministerin Leonore Gewessler, die S18-Trasse aus dem Bundesstraßengesetz zu entfernen, bedroht die politische Stabilität in Vorarlberg. Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftslandesrat Marco Dittler sehen darin einen massiven Eingriff in die Landesinteressen und befürchten, dass die Finanzierung des Projekts gefährdet wird. Sie lehnen den Vorschlag entschieden ab, da er nicht mit der Schweiz abgestimmt sei und die Verkehrslösung verschlechtere. Der Konflikt könnte die schwarz-grüne Koalition sprengen, da die Grünen den Vorstoß unterstützen. Dies könnte die bevorstehenden Wahlen im Herbst stark beeinflussen.
Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Im Anschluss folgt noch der Blick aufs Wetter mit der Vorschau aufs Wochenende. Eine neue Ausgabe von Vorarlberg Live gibt es auch kommenden Freitag um 17 Uhr auf Vollertee und Ländle TV. Bis dahin, machen Sie es gut und einen schönen Abend.
Guten Tag und willkommen beim Wetter. Am Samstag endet die Hitzewelle. Es bleibt dennoch schwül und warm mit wechselndem Sonnenschein und Wolken. Bis Mittag breiten sich Regen und Gewitter aus und die Temperaturen erreichen bis zu 26 Grad. Der Sonntag bringt regnerisches Wetter mit dichten Wolken und teils länger anhaltenden kräftigen Regenschauern bei Höchsttemperaturen von nur noch 21 Grad. Die neue Woche beginnt noch unbeständig mit vereinzelten letzten Regenschauern. Im Laufe des Tages zeichnet sich aber eine deutliche Wetterbesserung ab. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad.